Hallo und herzlich willkommen beim Frei und Selbstbestimmt Leben Kongress. Ich spreche heute mit Konstantin Tengelmann. Er ist Traumacoach und hat sich unter anderem intensiv mit dem Internatssyndrom beschäftigt. Und ich freue mich jetzt sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, lieber Konstantin.
Hallo, liebe Nathalie. Schön, dass ich da sein darf.
Ich würde dir am Anfang den Raum geben, dass du dich ein bisschen vorstellst. Wer bist du? Was machst du? Und wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
Oh, das ist eine gute Frage. Also, mein Name ist Konstantin. Ich bin Traumacoach und habe eine Ausbildung zum traumasensiblen Coach gemacht und bin gerade auch in der Fortbildung in der Polyvagaltheorie im Polyvagalinstitut in den USA, geleitet von und gegründet von Stephen Porges, dem Entwickler der Polyvagaltheorie. Darauf werde ich auch gleich noch im Einzelnen aufkommen, was die Polyvagaltheorie eigentlich ist. Und ich bin mit 11 Jahren aus der Familie gegangen auf ein Internat. Ich habe auch 2 Internaten gelebt und ich habe eigentlich immer so ein total schönes Leben gehabt. Also für mich war das immer empfunden super schön und habe mich gut gefühlt da in meinem Internatskreis und bin dann aber immer, wenn ich mit meiner Familie konfrontiert wurde, mit der Realität konfrontiert worden. Und Internatsschüler leben oft auch ein Leben in zwei Welten. Und bei mir war das eben auch genau so, auch nochmal mit meinen Freunden besprochen. Die haben das auch gesagt, dass ich das früher tatsächlich schon immer so gesagt habe, aber eher so leichtfertig. Also das war auch schon mal so ein Zeichen, dass es mir da nicht klar war, was da eigentlich wirklich die Realität ist. Und da habe ich eben immer wieder festgestellt, dass ich nicht Teil des Ganzen bin und habe das aber in dem Alter nicht so an mich rangelassen, habe das natürlich dann auch kompensiert mit Alkohol, generell, ne, mit einfach Ablenkungen. Hatte ja natürlich auch immer die finanziellen Mittel dazu, mich abzulenken. Und in den letzten Jahren wurde es dann bei mir ganz schön richtig eng. Es fing dann an, dass der Start war dann, dass meine Firma pleite gegangen ist. Ich hatte eine Automobilfirma 5 Jahre lang. Und das war so mein Baby und das war das, womit ich mich ganz stark identifiziert habe. Und als das dann zur Corona-Pandemie dann in die Brüche ging, habe ich gemerkt, dass in mir eine ganz, ganz tiefe Leere ist. Und drumherum waren schon viele Zeichen, auch von meiner Ex-Frau, die mir immer wieder gesagt hat: Mensch, du hast irgendwie gar nicht mehr so viele Menschen um dich herum. Habe ich dann wirklich gemerkt: So, wow, da habe ich mich aber ganz schön tief reingegraben. Und da ging dann die Reise los. Mein Vater und auch ein anderes Familienmitglied sind schwer erkrankt. Und das war 2021. Und da fing das dann an, dass ich gemerkt habe, dass ich mich mehr mit Gesundheit auseinandersetzen möchte. Und dass es mir gleichzeitig aber auch sehr den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Weil es für mich zwei sehr wichtige Personen waren und sind, die ja dafür gesorgt haben, durch ihre eigenen Schicksale, dass ich mich ganz stark mit dem Thema Gesundheit auseinandersetzen musste auch. Und habe aber zu der Zeit eine Ausbildung zum Business Trainer gemacht, was natürlich in meinem jetzigen Bereich auch sehr zugute kommt. Nur habe ich da gemerkt, dass ich nicht mehr diesen Business-Kontext möchte, weil ich da zu der Zeit wollte ich noch mehr so, ja, ich bin Gründer und Geschäftsführer gewesen und ich zeigte, was man alles richtig und auch falsch machen kann, ne? Weil aus den Fehlern lernt man ja bekanntlich auch am besten und habe dann eben auch auf sehr professionelle Art und Weise gelernt, wie eben halt auch Didaktik und Methodik dann auch funktioniert, um das eben dann auch gut an den Mann zu bringen und habe aber in der Zeit immer mehr wahrgenommen, dass mir die Gesundheit viel, viel wichtiger ist und auch die Interaktion mit den Menschen als dieser Business-Kontext. Und dann bin ich da ganz tief in das Thema Gesundheit abgetaucht und auch chronische Krankheiten, eben auch wegen der Themen meiner beiden, also ich sage auch mal meiner beiden Väter, weil das andere Mitglied war für mich auch eine Vaterrolle. Das war so mein Ersatzvater in der Zeit. Und wenn man mich schon aus gewissen Medien kennt, dann weiß man, dass ich eben auch lange keinen guten Bezug zu meinem Vater hatte. Und er aber trotzdem für mich immer eine sehr wichtige Person war. Und ja, und dann bin ich da einfach ganz tief in diese Themen abgetaucht. Und da wusste ich aber noch gar nichts von mir. Also da war ich noch gar nicht bei mir. Und da ging es dann ganz tief in meine Geschichte, also meine Kindheit rein. Und dann 2000, jetzt muss ich echt überlegen, 2022, Ich glaube, es war 2022, habe ich dann eine Meditation gemacht an meinem Geburtstag. Und ja, da habe ich dann für mich das erste Mal die innere Stimme gehabt, Internat. Und da hieß es dann, ich war 10 Jahre auf dem Internat. Und dann bin ich im selben Zeitraum, bin ich dann Verena König begegnet, bei der ich dann meine Ausbildung als traumasensibler Coach gemacht habe. Und das war natürlich ganz interessant, weil ich zum einen dem Internatssyndrom begegnet bin und zum anderen Verena König. Und das Internatssyndrom wurde eben, hat den Ursprung aus England und hat dann eben für mich gezeigt, wow, das erklärt ja irgendwie meine ganze Geschichte. Und Verena König war für mich jemand, die eben dann das alles irgendwie in der Essenz gut wiedergegeben hat, ne? Also auch das Thema Trauma. Mir war gar nicht bewusst, dass ich auch von Trauma betroffen bin. Ja, und dann bin ich da so tief eingestiegen und habe gemerkt, dass ich da große Fortschritte gemacht habe und habe dann für mich festgelegt, dass ich selbst in dem Bereich dann auch als Coach praktizieren möchte.
Kannst du
Genau.
das vielleicht so kurz zusammenfassen? Was ist denn das Internatssyndrom und was sind da so typische Symptome? Vielleicht, dass die Menschen da so ein Gefühl dafür bekommen.
Also das Internatssyndrom von Joy Chevarian, das kann man dann auch gerne mal dann googeln, das ist so die Entdeckerin des Internatssyndroms, hat festgestellt, dass Internatsschüler in England, die natürlich auch schon sehr früh aufs Internat gegangen sind, also teilweise gehen da ja schon 6-Jährige dann aufs Internat, hat festgestellt, dass bei ihr in der Praxis als Psychotherapeutin erwachsene Menschen mit ganz starken, verzerrten Beziehungsproblemen da sitzen. Und auffällig war, dass diese Menschen alle eins gemeinsam hatten, und zwar auf dem Internat waren. Und sie war nicht die Alleinige, sondern es gab auch Nick Daffell, der eben auch sich mit dem Thema Internatssyndrom massiv auseinandergesetzt hat, auch selbst auf dem Internat war. Und die beiden haben dann unabhängig voneinander festgestellt, dass Menschen, die im frühen Alter aus der Familie rausgegangen sind, Symptome zeigen wie tiefe Einsamkeiten, Suchtprobleme, Orientierungslosigkeit und auch Entwicklungsprobleme. Also nicht unbedingt nur die körperliche Entwicklung, sondern die sind in einer Zeit stecken geblieben, die damit zusammenhing, als sie aufs Internat gegangen sind. Das heißt, diese Persönlichkeit ist da stecken geblieben und sie mussten sich dann ganz schnell zu einer erwachsenen Persönlichkeit entwickeln, weil sie ja für sich selbst sorgen mussten. Und da kommt dann diese Überlebenspersönlichkeit ins Spiel. Und am allereinfachsten aus meiner Sicht ist das Internatssyndrom zu erklären an dem ABCD. Und das ABCD von Joy Chevarian steht für die englischen Begriffe Abandonment, also die Verlassenheitswunde. Dann Bereavement, die Trauer, damit ist das Heimweh gemeint. Dann Captivity, die Gefangenschaft. Und Dissoziation, ne? Also Dissociation, Dissoziation. Und diese Verlassenheitswunde entsteht natürlich in dem Moment, wenn die Kinder von den Eltern oder generell von den Bezugspersonen, es sind ja nicht immer die Eltern, es können ja auch die Großeltern zum Beispiel sein, aber wenn die Bezugspersonen eben die Kinder sich von den Bezugspersonen trennen müssen. Damit ist diese Verlassenheitswunde gemeint, weil am Anfang ist es nicht zwanghaft notwendig, dass das Kind sofort traumatisiert wird, aber über einen längeren Zeitraum nimmt das Kind wahr, okay, das ist jetzt nicht nur ein kurzer Moment, dass meine Eltern weg sind, sondern die sind jetzt weg. Und in England ist das natürlich noch mal stärker, weil die Kinder dort ja meistens wirklich über sehr, sehr lange Zeit auf dem Internat sind und meistens nur zu den Ferien zurückgekommen sind. Es hat sich ja jetzt im Laufe der Zeit auch alles geändert, eben auch deswegen, eben wegen dieser wertvollen Arbeit natürlich auch. Die haben sich da ja massiv eingesetzt, auch politisch, dass da wirklich aufgeklärt wird und nicht nur die positiven Dinge hervorgehoben werden, sondern eben auch die negativen Aspekte. Und da entsteht dann diese Verlassenheitszone. Und die ist bei mir ganz extrem gewesen. Ja. Zumal ja bei mir auch in dem Fall noch dazu kam, dass ich als einziges von 6 Kindern eben auch aufs Internat gegeben wurde. Und das natürlich bei mir massive Auswirkungen hatte auf die Dynamik zwischen mir und meinen Geschwistern. Du fühlst dich dann ja wirklich wie ausgeschlossen. Und das ist das Schlimmste, was ein Mensch, was wir als Mensch erleben können, Ausschluss aus dem Familiensystem. Das ist das Allerschlimmste. Das ist das, wovor wir unbewusst die größte Angst haben. Und eben das ist mir widerfahren. Und das war mir lange nicht bewusst. Hat aber natürlich für massive Probleme gesorgt bei mir, auch auf der Bindungs- und auch Beziehungsebene. Bereavement ist eben, ja? Du möchtest was
Nee,
fragen?
führe es erstmal aus. Aber ich habe dann da eine Frage.
Okay.
Ja.
Ja, dann Bereavement. Damit ist die Trauer gemeint, damit ist dann eben das Heimweh gemeint. Und das Heimweh, naja, bei jemandem, der seine Eltern gefühlt verliert, kann man natürlich nicht wirklich von Heimweh sprechen. Das ist dann eher ein Fall, wenn man da mal auf einer Klassenfahrt war und mal ein Wochenende von den Eltern getrennt ist, dann kann es sein, dass man dann Heimweh bekommt oder eine Nacht beim Freund oder bei der Freundin schläft. Ne, sowas ist dann Heimweh, dieser klassische Fall, dass die Eltern das Kind dann abholen und wieder nach Hause holen. Aber das, was die Kinder im Internat erleben, ist eben kein Heimweh, sondern ein Trauerfall, weil es ist wirklich auf psychischer und auch körperlicher Ebene empfunden, wie als würden die Eltern sterben, ne, oder als wären sie gestorben, als hätte man die Eltern verloren. Und C steht für Captivity, die Gefangenschaft. Und da ist eben dann gemeint, diese Systeme dort. Du kommst da nicht einfach raus. Überall hast du Regeln ohne Ende, es gibt Schließzeiten, die Lichter werden ausgeschaltet. Ne? Also es ist ja doch schon irgendwo auch ja mit einem Gefängnis auch zu vergleichen. Natürlich auch unterschiedlich in England zum Beispiel auch durch die Uniform. Da hast du im Gefängnis natürlich auch noch die Uniform. Aber es gibt natürlich auch in Deutschland und generell in Europa einfach auch Internate, wo eben auch diese Dinge existieren, wie zum Beispiel Uniform, also dieses. Wir sind alles eins, also dieses Institutionelle, ne?
Gleichschalten.
Und das ist auch nicht unbedingt gut für die Entwicklung eines Kindes, ne? Weil wir sind ja total kreative Wesen und wir wollen Freiheit. Und das ist natürlich da ein bisschen schwierig. Ich habe mich jetzt persönlich aber so nicht erlebt. Bei mir gab es keine Schuluniform, aber bei mir gab es schon auch viele Dinge, die sich angefühlt haben wie eine Gefangenschaft. Ne? Ich durfte zum Beispiel nur einmal die Woche in die Stadt für 1,5 Stunden. Da ist Entwicklung einfach nicht wirklich möglich, ne? Das ist einfach sehr schwierig. Genau, und dann halt die Dissoziation. Die Dissoziation ist damit gemeint, dass wenn die Kinder eben von den Eltern getrennt werden oder generell eine Situation zu extrem ist, und wir sprechen ja auch schon von Trauma, wenn wir von Dissoziation sprechen, dann wird das Nervensystem überfordert. Das wird überspannt und kann nicht mehr mit der Situation umgehen. Und dann brauchen wir eine Strategie, wie der Körper es aushält, diesen Schmerz zu verarbeiten. Und dieser Schmerz wird dann so verarbeitet, dass diese ganze Last, die wir normalerweise in den Reizen auf einmal auf uns einprassen, erleben, dass die dann vereinzelt wird, das heißt fragmentiert. Die Erinnerungen werden fragmentiert, die Wahrnehmungen, also eigentlich alle Sinne, die wir wahrnehmen und alles das, was wir in der Situation wahrnehmen, wird dann nicht wie eine Last auf uns drauf fallen, sondern wie so ein Regen, der auf uns drauf fällt. Und durch diese Dissoziation entsteht es aber, dass wir dann keine Verbindung mehr haben. Wir haben keine Verbindung mehr mit den Gefühlen. Wir haben keine Verbindung mehr mit den Erinnerungen. Wir haben zum Beispiel dann Gedanken und Erinnerungen, aber fühlen dabei dann nichts, ne? Also ich habe auch Klienten in meinem Coaching, die haben dann Erinnerungen oder Gedanken und sprechen dann darüber, aber fühlen dabei einfach nichts. Das ist natürlich dann schon auch direkt ein Zeichen dafür, dass man da näher hinschauen darf und gucken kann, okay, welcher innere Anteil trägt denn jetzt da was? Und das gilt es dann eben wieder langsam miteinander zu verknüpfen. Also das ist dann die Dissoziation. Und bei mir war das auch so. Ich habe dann immer sehr locker über Dinge gesprochen, wie zum Beispiel, dass ich dann in der Mensa geschlagen wurde. Aber ich habe dabei nichts gefühlt. Und da war natürlich auch klar, dass es bei mir dann irgendwo auch mit Thema Dissoziation zusammenhängt. Und der Chris Fader, über den du ja auch auf mich aufmerksam geworden bist, ne, das, da ist es ja auch so mit dem, dass wenn du dann über die Dinge sprichst, dann hast du diese Verbindungen manchmal einfach nicht mehr. Ne? Also es ist Wahnsinn. Und dann sagen andere, wow, das ist ja krass, wie du darüber sprechen kannst. Aber manchmal ist es so, du fühlst einfach gar nichts dabei. Ne? Und das hat nichts damit zu tun, dass man dann ein harter Kerl ist oder so, sondern es hat eher was damit zu tun, dass man dann da hinschauen darf und gucken darf, okay, warum ist es denn so? Warum kann man das jetzt oder warum kann ich das jetzt gerade nicht fühlen und spreche aber ganz locker darüber oder andersrum, ich fühle es, aber habe keine Gedanken. So geht es ja anderen Menschen, zum Beispiel mit einer Panikattacke. Ne, Panikattacken werden ausgelöst durch einen gewissen Reiz, den wir aber nicht zuordnen können. Das heißt, wir haben dann eine Panikattacke, aber wissen nicht warum. Und das kann zum Beispiel was olfaktorisches sein, also ein Geruch. Das kann etwas, was wir sehen, das kann etwas sein, was wir hören. Und das sind eben dann diese Fragmentierungen, von denen ich gesprochen habe. Du hörst dann was und es wird sofort was ausgelöst, du weißt aber nicht, was es war. Und diese Techniken kann man eben erlernen anhand von gewissen Praktiken, um das wieder Stück für Stück in Baby Steps zu lernen.
Mich würde mal interessieren, wann hast du denn so konkret bemerkt, dass die Dinge, die du in deiner Kindheit und Jugend erlebt hast, dass die wirklich massive Auswirkungen auf dich hatten? Wann war denn, gab es da so einen Schlüsselmoment?
Du meinst in meiner Kindheit?
Ja, nein, ich als Erwachsener, gab es da irgendwann so einen Schlüsselmoment, wo du bemerkt hast, das muss damit zusammenhängen, dass ich das als Kind erlebt habe?
Auf
Oder
jeden Fall, als ich
war
das Internatssyndrom kennengelernt habe.
okay, also das war wirklich in
Weil
diesem
davor dachte ich
Moment.
immer, das wäre ein normaler Zustand. Und als ich dann dem Internatssyndrom begegnet bin, dachte ich mir, nee, das ist kein normaler Zustand, das ist alles andere als normal. Ich bin schwer, in Anführungsstrichen, geschädigt aus meiner Kindheit. Und dann habe ich angefangen, für mich zu sorgen und angefangen zu forschen und meine Wege zu finden, wie ich das für mich aufarbeiten kann.
Okay.
Aber mir war ja schon die ganze Zeit klar, dass irgendwas nicht stimmt, weil ich meine, ich habe das ja alles wahrgenommen, dass ich nicht mehr viele Menschen um mich herum hatte, dass ich generell Probleme habe auf Beziehungsebene. Und das ist ja nicht nur auf die Partnerschaft bezogen, sondern das ist Familie, das sind Geschäftspartner, generell Konfliktsituationen. Da war mir klar, dass das nicht normal ist, aber ich wollte das halt nie wahrhaben, ne?
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also das ist ja schon so ein bisschen ein schleichender Prozess. Vielleicht spürt man, irgendwas ist da nicht
Ja.
richtig. Aber es dauert ja manchmal auch, bis man sich das dann wirklich eingestehen kann.
Absolut. Und das ist ja, also da bin ich der felsenfesten Überzeugung, die meisten Menschen fangen erst dann wirklich an zu handeln, wenn es so schmerzhaft wird, dass es nicht mehr weitergeht. Und bei mir ging es ja dann auch einher mit suizidalen Gedanken, wo ich dann echt gemerkt habe, ich spiele so mit Gedanken, vom Dach zu springen, vors Auto zu rennen, ne, solche Sachen. Und ich hatte das aber schon sehr viel, aber das wurde dann mehr. Es wurde immer mehr. Also wie so ein leichtfertiges Leben. Also ich tänzelte so auf den seidenen Faden durch mein Leben. Also mir war es eigentlich egal, ob mir irgendwas passiert oder nicht. Und dann habe ich irgendwann realisiert, dass das einfach nicht normal ist. Ja, also das war auch so, ich habe das letztens noch einer Freundin erzählt. Wenn ich da zu Internatszeiten nach Hause gefahren bin, also von Ulm nach Köln, da bin ich teilweise rechts über den Pannenstreifen gefahren und habe dann von rechts überholt und bin dann wieder auf die linke Spur und dann war da noch eine Einfahrt. Hochriskant, hochriskant, würde ich heute nie wieder tun. Und damals war das für mich egal, weil ich mir dachte, ja, wenn ich ins Auto, dann ist es halt so, ist halt vorbei. Ne? Und daran merkt man natürlich, dass irgendwas nicht stimmt. Aber ich habe das natürlich in meinem jugendlichen Wahnsinn sowieso nicht wahrgenommen. Und das ist ja auch etwas sehr Entscheidendes, dass so wie du aufwächst, so ist dein Normal. Jeder von uns hat sein Normal, so wie er aufgewachsen ist. Heißt aber ja noch lange nicht, dass das gut ist,
Gut
in
ist.
Anführungsstrichen. Genau.
Wie arbeitest du denn jetzt mit deinen Klientinnen und Klienten zusammen? Wie kann ich mir das denn vorstellen?
Also in erster Linie geht es wirklich darum, mit dem Nervensystem zu arbeiten und zu verstehen, also auf der kognitiven Ebene. Also es sind zwei Aspekte, einmal die Nervensystemebene und einmal die Theorie, dass auf der Nervensystemebene halt Techniken, Praktiken angewendet werden, wie man es schaffen kann, wieder in die Präsenz zu kommen. Weil Menschen, die mit Traumafolgen zu kämpfen haben, stecken meistens in der Zukunft fest. Und Trauma ist ja, grob gesagt, eine Energie, die im Körper feststeckt, die zu dem Zeitpunkt, wo die Traumatisierung stattgefunden hat, nicht verstoffwechselt werden konnte. Ja, und das hat natürlich massive Auswirkungen auf den Körper, weil diese Energie, die da feststeckt, das ist ja eine richtig geballte Power, weil wir hier von Überlebensenergien sprechen. Da aber Flucht oder Kampf nicht gelungen ist, steckt diese Energie fest und wird durch gewisse Reize dann getriggert, also ausgelöst. Und wenn du anfängst, mit den Menschen zu arbeiten auf Nervensystemebene, dann lernen sie sich selbst zu begegnen. Wichtig ist nur, wenn du dir selbst begegnest, wird es sehr unangenehm. Meditation ist das beste Beispiel. Viele Menschen meditieren und erzählen mir das auch und sind eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, ihre Gedanken hochsteigen zu lassen und wie Wolken über sich hinweg fließen zu lassen. Und können sich gar nicht wirklich auf die Meditation konzentrieren. Und Meditation ist ja, wenn man es ganz genau sieht, die Lücke zwischen den Gedanken.
Ja.
Das Hier und Jetzt. Und nur im Hier und Jetzt sind wir sicher. Und nur wenn wir Sicherheit empfinden, und jetzt kommen wir zu ganz entscheidenden Punkten, nur wenn wir Sicherheit empfinden, können wir uns entspannen. Weil nur dann sind wir in der Verbindung mit uns selbst und mit anderen. Wir können nur in diesem Bereich vertrauen. Wenn wir das nicht sind, sind unsere Abwehrmechanismen aktiviert. Flucht, Kampf, Starre, auch Unterwerfung. Das alles hat aber nichts mit einer gesunden Bindung zu tun, sondern mit Hochstress, der im Körper steckt, der im Körper durchgehend und stetig fließt, was natürlich dann auch gesundheitliche Auswirkungen hat. Und deswegen ist es wichtig, mit dem Nervensystem zu arbeiten, weil über die Arbeit mit dem Nervensystem, und wenn du möchtest, können wir gleich auch mal eine Übung machen.
Gerne.
Und die, die dann hier zuhören, können das ja dann auch mitmachen, weil es einfach auch teilweise kinderleichte Übungen sind, die eine große Auswirkung haben. Aber wenn eben der Mensch das lernt, wieder in diese, also mit dem Nervensystem zu arbeiten und in die Präsenz zu kommen, dann merkt er erstmal, was eigentlich Entspannung sein kann und wie sich eigentlich Entspannung auch zeigen kann. Und wenn wir eben das haben, dann sind wir in der Verbindung sowohl mit uns selbst als auch mit anderen. Und wenn wir eben nicht in der Verbindung mit uns selbst und mit anderen sind, dann funktioniert es nicht und dann können wir auch auf kognitiver Ebene überhaupt nicht arbeiten. Das heißt, wenn wir in Überlebensmechanismen stecken, Flucht, Kampf beispielsweise, dann ist unsere kognitive Fähigkeit sehr eingeschränkt, weil wenn du dir das überlegst, Flucht und Kampf hat ja gewisse, also das ist ja alles ein System, ne? Also wir haben das ja aus einem guten Grund in uns, diese Überlebensreaktion, weil wir das ja früher auch brauchten. Wir brauchten das aber auch, um wieder in unsere Regulation zu kommen. Das heißt, wenn uns Flucht und Kampf gelungen ist, ist unser Organismus wieder runtergefahren. Wenn aber Flucht und Kampf nicht gelungen ist, dann brauchen wir wieder eine Situation, die uns irgendwie wieder unterstützt. Und das ist dann eben die Starre. Da geht es dann runter in den Keller, in die Untererregung. Und da stecken sehr, sehr viele, die mit Trauma zu tun haben. Ja, also das ist, ich kann mal ganz kurz das Stresstoleranzfenster anreißen. Stresstoleranzfenster von Daniel Siegel ist in erster Linie eine gute Orientierung, dass man sagen kann, warum empfindet jeder Mensch von uns anders Stress? Und wann haben wir eigentlich Stress? Und wie verarbeiten wir diesen Stress? Und da gibt es eben auf der Erregungslevel-Schiene gibt es eben die Übererregung, die optimale Erregung, also das optimale Erregungsniveau und die Untererregung. Und 80% der Menschen in Deutschland, der Erwachsenen, befinden sich oben in der Übererregung, also im Hochstress. Und durch diese zum Beispiel Kampf- oder Fluchtreaktion könnten wir, wenn sie uns gelingt, in das Fenster reinkommen, also auf das optimale Erregungsniveau. Und ich erkläre das zum Beispiel in meinem Coaching anhand einer Badewanne, weil ich arbeite mit Bildern, unser Gehirn arbeitet auch sehr gut mit Bildern. Und die kannst du dir so vorstellen, dass du halt in der warmen Badewanne, du liegst drin und es ist schön, es ist angenehm, du kannst dich entspannen. Also bist du dort auf dem optimalen Erregungsniveau. Wenn du jetzt aber verpennt hast, das Wasser auszustellen und die ganze Zeit das Wasser reinläuft, überschwappt irgendwann diese Badewanne. Und dann ist der ganze Raum voller Wasser. Und so kannst du dir das auch vorstellen. Du bist in diesem Fenster, in dieser warmen Badewanne, hast du eine gute Stressresilienz. Das heißt, du kannst gut mit Stress umgehen, weil wir ja immer irgendwo Stress haben. Und Stress ist ja auch nicht ungesund in dem Sinne. Es wird nur ungesund, wenn wir nicht mehr verarbeiten können. Und wenn dann das Wasser läuft, das heißt also, unsere Probleme und unsere Stressoren immer weiterlaufen und wir das nicht abschalten können, indem dass wir gelernt haben, wie wir uns regulieren, also wie wir unseren Körper entspannen können, dann kommen wir in die Übererregung. Das heißt, das Wasser läuft über. Und wenn das Wasser überläuft, dann entsteht Chaos. Jeder kann sich das vorstellen. Eine Badewanne, die im Badezimmer überläuft, ist einfach kein schönes Gefühl. Ja, und so kannst du dir das dann vorstellen. Da ist dann von allem zu viel. Das ist Chaos.
Ja.
Und jetzt braucht es ja irgendwie eine Situation, dass wenn dieses Chaos nicht beendet werden kann, dass wir weiter überleben können. Und auf der Nervensystemebene sprechen wir von einem Überleben, denn unser Nervensystem hat genau eine einzige Aufgabe, und zwar unser Überleben zu sichern. Und dann haben wir die dritte Instanz, und zwar den Shutdown. Und der Shutdown ist dann die Untererregung. Das heißt, wir fahren dann von der Übererregung runter in die Untererregung, und da kannst du es dir vorstellen, da wird dann der Stopfen gezogen, aber der Notstopfen. Und da sitzt du dann nackig, frierend
In der
in der
Kalten.
kalten Badewanne. Ne? So kann man sich das sehr, sehr gut vorstellen. Und das hat eben Auswirkungen darauf, wie wir mit Stress umgehen. Wenn wir gelernt haben, durch unsere Bindungs- und Bezugspersonen uns zu regulieren, indem das Koregulation stattgefunden hat. Koregulation ist nichts anderes, als dass unsere Gegenüber, unsere Bindungspersonen, unsere Bezugspersonen uns reguliert haben, indem dass sie für uns da waren, indem dass sie uns Wärme gegeben haben, indem dass sie uns Nahrung gegeben haben, indem dass sie uns Liebe gegeben haben. Und ich beschreibe das dann immer mit den schreienden Kindern, ja, weil das ist immer ein bisschen drastisch, aber man versteht es einfach dadurch gut, dass wenn eben die Eltern ihre Kinder haben schreien lassen und jeder, der hier zuhört und das getan hat, darf sanft mit sich sein, weil wir haben das größtenteils nicht anders gelernt. Es wurde einfach leider sehr, sehr lange so gelehrt, auch aus den NS-Zeiten schon hinaus, durch Johanna Harrer, die dieses Buch geschrieben hat. Und deswegen wurde das über Generationen auch weitergegeben, und es wird leider auch immer noch teilweise praktiziert, dass Kinder schreien gelassen werden. Und dadurch ist dann, hat dann keine Koregulation stattgefunden. Und wenn diese Koregulation nicht stattfindet, dann lernt der Mensch nicht, sich selbst zu regulieren. Das heißt, die Koregulation ist die Voraussetzung für Selbstregulation. Und viele haben das eben nicht gelernt. Und dann, wenn wir in einem Hochstresslevel sind, was ja sehr, sehr viele Menschen sind, und wir nicht wissen, wie man reguliert, und da kommt dann die Arbeit mit dem Nervensystem ins Spiel, dann finden wir nicht mehr zurück in diese warme Badewanne, sondern rattern runter in die kalte Badewanne. Und da fühlen wir uns natürlich dann nicht gut. Ne? Dann kommen dann depressive Empfindungen, körperliche und emotionale Taubheit, ne? Also so ein Niederlagegefühl, Isolation, das sind dann eben alles die Nebenwirkungen und Symptome von dieser Untererregung. Und wenn du eben mit dem Nervensystem lernst zu arbeiten, dir selbst zu begegnen, das ist der automatische Weg, Step by Step. Diese Arbeit ist eine Prozessbegleitung, das ist kein mit 5 Schritten und dann hast du alles erreicht, sondern das ist Step by Step. Deswegen biete ich auch Mentoring, also eine Begleitung an, mit vielen verschiedenen Kanälen, dass man eben immer weiter an sich arbeiten kann und lernen kann und auch die Möglichkeit hat, mit mir dann auch persönlich in Kontakt zu kommen. Aber in erster Linie geht es wirklich darum, sich selbst lernen zu begegnen. Denn das ist dann die Arbeit mit dem Nervensystem, die schlussendlich dazu führt, dass dadurch Regulation entsteht, die uns in die warme Badewanne zurückbringt. Und das ist wirklich ein langer Weg und auch ein mühsamer Weg, weil das natürlich auch mit Ups und Downs verbunden ist. Ne, weil es ist natürlich, also einer meiner Lehrer, Les Area aus den USA, der mit chronisch kranken Patienten in erster Linie arbeitet, sagt, wir müssen lernen zu fühlen, um zu heilen. Und viele von uns können nicht fühlen, weil es damals einfach zu schmerzhaft gewesen ist. Deswegen, Menschen, die nicht fühlen können, sind nicht falsch, sondern sie haben alles in dem Moment richtig gemacht, weil das Fühlen damals zu schmerzhaft gewesen wäre. Und das lehre ich eben meinen Klienten, ne? Also denen, die mit mir arbeiten, die lernen zu fühlen. Und da gibt es dann so kleine Übungen, wenn einer sagt, ich kann nicht fühlen, da gibt es halt eine Übung, sage ich, bleib mal deine Hände und dann spür mal, was da gerade passiert, ne? Und dann spürst du ja, okay, es entsteht Wärme. Du spürst, dass deine Haut sich hoch und runter, ne, bewegt, ne? Also dass durch die Reibung dann auch die Wärme entsteht. Und das allein suggeriert ja schon, dass du fühlen kannst. Und das einfach Step by Step jemanden erzählen lassen, was er Schönes erlebt hat, zum Beispiel in einem Wald war. Und dann sagt er, ja, und da war so ein schöner Wind. Und dann sagt, ja, wie hat sich denn dieser Wind dann angefühlt? Und dann merkst du, ach ja, guck mal, da war so was Kaltes im Gesicht. Und somit kannst du den Menschen Step by Step ranführen, wieder ihn daran zu erinnern, dass er bereits fühlen kann, weil das ist auch eine ganz wichtige Message in dieser Arbeit. Es geht ja darum, dass schon alles bereits in uns steckt. Das sage ich zum Beispiel auch meinen Klienten, also den Menschen, mit denen ich arbeite, denen sage ich immer, Es ist alles in dir. Ich bin nur der Mensch, der dich dabei begleiten darf. Aber es steckt alles in dir. Und in dieser Arbeit ist die Zuversicht auch ganz, ganz wichtig. Ne, weil Menschen, die Traumafolgen in sich tragen, und ich kenne das ja aus meiner eigenen Vita sehr gut, du verlierst ja total den Glauben an dich selbst. Weil du ja auch dementsprechend von deinem Außen und von deinem Umfeld einfach auch behandelt wirst. Es wird oft dann irgendwie dir suggeriert, dass du irgendwie falsch bist, dass was mit dir nicht richtig ist und so. Und das ist ja mein Part, als ein sicheres Gegenüber der Person wieder zu zeigen, du bist ein wundervoller Mensch. Mit dir ist alles in Ordnung und alles in dir funktioniert. Und auch wenn du gerade vielleicht Dinge für dich noch nicht umsetzen kannst, dann ist das auch okay, weil du hörst jetzt gerade noch auf dein Nervensystem. Und es ist okay. Also es ist ganz wichtig, diese Zuversicht dann auch dem Menschen zu geben, weil dadurch erwächst dir ja erstmal auch so ein Selbstwertgefühl. Ne? Also Selbstwert ist ja auch ein ganz großes Thema. Also du merkst, es ist sehr facettenreich, ne? Also es sind ganz viele verschiedene Faktoren. Und ein sehr beliebter Begriff von mir ist halt auch multifaktoriell. Das ist alles multifaktoriell. Und diese Arbeit ist eine, aus meiner Sicht, eine sehr, sehr wertvolle Arbeit, aber auch eine Arbeit mit viel Durchhaltevermögen. Ne? Weil alles das, was sich über Jahrzehnte in deinem Körper manifestiert, dadurch, wie du behandelt wurdest, was für ein Umfeld du erlebt hast, das kann nicht mal eben so wieder weggehen. Das funktioniert nicht.
Ja. Du
Ja.
hast jetzt vorhin so Dinge genannt wie depressive Verstimmung oder Depression. Es gibt ja aber auch andere Symptome oder vielleicht, also es mag jetzt auch Zuschauer geben, die sagen, vielleicht habe ich auch Trauma erlebt. Ich meine, eigentlich ist jeder Mensch ja auf eine gewisse Art und Weise traumatisiert. Aber es gibt jetzt zum Beispiel auch solche Dinge wie, ich muss mir ständig irgendwas kaufen. Oder ich bin spielsüchtig. Oder ich kompensiere über Essen. Oder über Alkohol oder über Drogen. Also es gibt da ja eine ganz breite Bandbreite. Arbeitest du auch mit Klienten zusammen, die solche Symptome haben? Ja, okay.
Ja, also das Interessante ist, ich werde immer wieder gefragt, in welchen Bereichen ich arbeite. Und ich sage, ich könnte eigentlich fast in allen Bereichen arbeiten, weil in erster Linie hängt alles mit dem Nervensystem zusammen.
Ja.
Alles das, was wie wir konfiguriert wurden früher. Und das wiederum hat natürlich das, was du jetzt gerade genannt hast, das sind ja alles Kompensationsmittel. Ich kaufe mir etwas, um glücklich zu sein, damit ich eben dann meine Glückshormone ausschütten kann. Das Problem ist nur, die sind halt da, aber nur kurz. Und dann bist du wieder in dem alten Schema drin. Das heißt, dann ist der Mensch wieder unglücklich und dann braucht er wieder irgendwas, um sich glücklich zu fühlen. Und hier kommen wir zu den Ressourcen. Ressourcen sind eben Dinge, die wir für uns kreieren können. Eine Ressource kann zum Beispiel sein mit der Frage, was kann ich mir jetzt Gutes tun? Was würde mir jetzt gut tun? Jetzt ist das natürlich in dem Kopf eines vielleicht Süchtigen, der zum Beispiel eine Kaufsucht hat, ein ich kaufe mir heute eine neue Handtasche oder ich kaufe mir heute ein neues Handy. So, dann hast du in diesem Moment schon mal für dich die Frage beantwortet, kannst dir das kaufen? Jetzt ist aber nur die Frage, was ist denn die Bilanz? Ich habe wieder Geld ausgegeben. Viele haben das Geld dann auch nicht und verschulden sich sogar. Und das Glücklichsein ist halt eben nur eine kurzfristige Nummer. Eine Ressource, wie zum Beispiel ein ich treffe mich mit Freunden oder ich mache einen schönen Spieleabend oder ich lese mein Lieblingsbuch oder ich kuschel mit meinem Haustier oder ich gehe, wenn es ein gutes Verhältnis ist, zu meiner Familie und lass mich einfach mal in den Arm nehmen. Das ist dasselbe, nur etwas, was dann eine langfristige Wirkung hat, weil es eben unser Menschenwesen entspricht. Wir als Mensch benötigen keinen Materialismus, um glücklich zu sein. Das, was uns glücklich macht, ist die Verbundenheit. Die Bindung. Und das kriegen wir durch Materialismus natürlich nicht hin. Und darum geht es dann auch in erster Linie, um diese Ressourcen aufzubauen. Und meinen Klienten sage ich dann immer, ja, okay, das kannst du dir ungefähr so vorstellen, dass du dir ganz viele Ressourcen kreierst. Das können dann innere Ressourcen sein, also eine schöne Stelle in deinem Körper, die man dann über eine Technik dann erfährt oder entdeckt und daraus dann ein Gefühl entsteht Und dann man daraus zum Beispiel noch ein Gedächtnisanker machen kann, ne? Also zum Beispiel ein Klient von mir, der hat da haben wir eine Körperressource gefunden und die war dann in seinem Bauch. Und er, ein ziemlich sportlicher Typ, hat dann seinen Bauch so angefasst. Also ich sage dann auch immer, dass man nochmal die Hand vielleicht da drauf legt, damit man auch merkt, dass das jetzt gerade auch wirklich existent ist. Also Stichwort Präsenz. Und dann war bei ihm so die Assoziation, ah, dieser Bauch, der fühlt sich irgendwie an wie so ein Medizinball. So, und dann hat er diesen Medizinball, hat er sich dann als kleinen Anhänger besorgt. Und dieser Medizinball erinnert ihn jetzt immer an das Gefühl, was er in dieser Übung hatte, als er diese Körperressource in seinem Körper an der Stelle seines Bauches dann wahrgenommen hat. Und dadurch entstehen natürlich dann auch neuronale Verknüpfungen. Ja, das ist ja dann auch wieder so ein Thema. Also die Neuroplastizität, dass eben dadurch, dass dieses Gefühl dann da ist, in dieser Millisekunde natürlich auch dieses Gefühl irgendwo ans Gehirn gesendet wird und das Gehirn merkt, ah, guck mal, das ist schön, das fühlt sich gut an. Und wenn man das dann vertieft, und da gibt es ja etliche Möglichkeiten, und ich bin mir sicher, dass es in diesem Kongress hier wahrscheinlich auch noch den einen oder anderen gibt, der auch mal über Ressourcen sprechen wird. Ich denke mal, hier wird es viele Möglichkeiten geben, das zu sehen. Und vor allem gehe ich jetzt mal davon aus, dass es auch die Möglichkeit dann gibt, dann mit mir in Kontakt zu treten. Ich habe ja auch Online-Kurse, die ich anbiete, ne? Also da wird es ja hier wahrscheinlich irgendwo Verlinkungen dann geben. Da lernt man dann auch Ressourcen für sich aufzubauen. Das sind dann die wirklichen Ressourcen, die dann helfen, langfristig. Weil es geht ja darum, dass es langfristig unterstützt. Und dadurch, dass diese Ressource eben das Gefühl von Sicherheit gibt, diese Präsenz, dieses Gefühl, diese Verknüpfung, diese neuronale Verknüpfung, da hast du eben dann das, was dich wirklich nährt, ne? Also was dir wirklich hilft. Und dann hast du eine Körperressource, dann hast du eine Ressource in deinem Raum, dann hast du. Also es gibt ja so viele Sachen, die man da machen kann. Und dadurch fängt man dann wirklich an, in seine innere Kraft zu kommen.
Was
Ja.
hat es denn für einen Einfluss auf die Lebensfreude und die Lebensenergie, wenn Menschen beginnen, sich mit ihrem Trauma oder mit ihrem Trauma auseinanderzusetzen und dann Lösungen zu finden und ja, ihr Nervensystem zu regulieren?
Das ist eine gute Frage. Also diese Arbeit kann auch immer wieder mal dazu führen, dass man sich nicht unbedingt so gut fühlt, weil es natürlich auch immer ein Thema ist, wenn man seinem eigenen Körper begegnet, weil das natürlich auch immer was mit alten Gefühlen dann wieder zu tun hat. Deswegen würde ich es als falsch empfinden zu sagen, dass es nur positiv ist. Es gibt sicherlich auch negative Aspekte. Aber in erster Linie, da kann ich aus der Erfahrung meiner Klienten und auch aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung sprechen, diese Selbstbestimmtheit, die sich immer mehr entwickelt. Aus meiner Sicht und aus geteilter Sicht von Menschen, mit denen ich arbeite, ist das Schönste überhaupt, weil es dir diese Selbstsicherheit gibt. Es gibt dir das Gefühl, dass du selbst für dich sorgen kannst, dass du von niemand anderem abhängig bist und dass du vor allem das Hier und Jetzt wahrnimmst. Dass du nicht mehr in so Traumwelten bist oder wünscht und ich hätte gerne das und ich würde mir wünschen das, sondern dass du im Hier und Jetzt in diesem Moment bist und dass die kleinen Dinge, die dir dann auffallen, die dir klar werden, dass die dich dann glücklich machen. Wie zum Beispiel, kannst du das ja auch gerne mal machen, man nennt es dann Containment, einfach mal wahrnehmen, dass du jetzt gerade in diesem Moment von deinem Stuhl gehalten wirst. Und wenn du eine Rückenlehne hast, lade ich dich ein, dich auch mal nach hinten zu lehnen, mal richtig wahrzunehmen, dass du jetzt in diesem Moment gehalten wirst. Und ich habe jetzt schon gesehen, dass sich bei dir deine Atmung gezeigt hat. Also da kam schon so ein kleiner Seufzer. Und wenn du das wahrnimmst, dass du gehalten wirst, darf ich dir verraten, dass du gehalten wirst, weil die Schwerkraft dich hält. Und in meinem Moment, in dem Moment, wo ich dir das jetzt gerade sage, kommt bei mir ein Seufzer, weil ich das ja in dem Moment auch wahrnehme. Und das für mich ist so ein glücklicher Moment, weil diese Schwerkraft die hält uns ja bedingungslos.
Ja.
Und wir müssen dafür nichts tun, wir müssen dafür keine Leistung erbringen. Und ein Mensch, der Sicherheit noch nicht wahrnimmt, kann in so einem Moment ganz schnell Sicherheit wahrnehmen. Weil er dann spürt, boah, das ist ja mega schön, ich werde hier gerade gehalten, ich muss nichts dafür tun, ich bin genug. Und dann, das, was bei dir auch passiert ist, dann zeigt sich ein Seufzer, dann zeigt sich vielleicht eine tiefere Atmung, also ein vor allem längeres Ausatmen oder ein Schlucken. Und das hat dann was damit zu tun, dass unser Vagusnerv stimuliert wird. Ja, und der Vagusnerv ist der Wanderernerv, der läuft einmal komplett von der Schädelhirnbasis, komplett einmal runter über die Speiseröhre durch unser Zwerchfell in den Magen-Darm-Trakt. Und deswegen auch Wanderer hat überall noch Verzweigungen. Und das löst dann Entspannung in uns aus. Da wird das, also man nennt das dann vagaler Tonus, ja, also Vagustonus. Da wird unser parasympathisches Nervensystem aktiviert und das ist für unsere Entspannung zuständig. Und deswegen hast du gerade dieses Seufzen gehabt, weil das ein Zeichen dafür ist, dass dein Körper sich gerade entspannen kann. Und dein Körper entspannt sich nur. Und es kommt nur dieses parasympathische Nervensystem in Gang und dann eben dieses, zum Beispiel in deinem Fall jetzt das Seufzen, wenn dein Körper Sicherheit wahrnimmt. Das ist dann die Sicherheit. Und darum geht es in erster Linie, dass man Menschen das wahre Gefühl von Sicherheit lehrt. Und das geht eben über die Arbeit mit dem Nervensystem.
Du hast eben am Anfang den Begriff Selbstbestimmtheit genannt. Und wir sind ja hier beim Frei- und Selbstbestimmt-Leben-Kongress. Mich würde jetzt mal interessieren, was bedeutet es für dich, ganz persönlich frei und selbstbestimmt zu leben?
Also selbstbestimmt leben bedeutet für mich in erster Linie Eigenverantwortung übernehmen. Und das hat ja auch ganz viel damit zu tun. Also ich spreche ja in der Öffentlichkeit, beziehungsweise ich habe sehr viel in der Öffentlichkeit darüber gesprochen, was ich so in meiner Familie erlebt habe. Und da kommen natürlich Menschen auf mich zu, die dann sagen, Mensch, muss das denn sein, ne? So deine Familie und so, muss das denn sein, dass das die Öffentlichkeit mitbekommt? Und ich verstehe natürlich die Person, warum die das sagt und bewerte das auch nicht, weil ich weiß, dass es ja ihr Empfinden ist.
Ja.
Es ist ihr eigenes Empfinden. Und für mich ist das ein Empfinden von Unsicherheit, weil diese Person natürlich Angst hätte, das bei ihrer Familie zu machen, weil sie Angst vor den Konsequenzen hätte. Und Selbstbestimmtheit ist für mich der Aspekt, dass ich sage, ich übernehme Eigenverantwortung und ich habe die Entscheidung getroffen, darüber zu sprechen, weil es mir gut tut. Und ich stelle meine Gesundheit nicht hinter den Ruf meiner Familie. Das ist Selbstbestimmtheit. Mit den Konsequenzen auch leben. Aber auf einer gesunden Ebene. Nicht ein, ich zwinge mich dazu oder ich rechne mit meiner Familie ab, sondern ein, ich tue das für mich. Und es ist mir bewusst, dass Menschen das kritisieren werden, aber das ist okay. Weil das mit mir gar nichts zu tun hat. Ich weiß ja, aus welcher intrinsischen Motivation ich das mache. Also, aus welcher eigenen, tief empfundenen Motivation ich das mache. Das ist Selbstbestimmtheit für mich. Und Selbstbestimmtheit entsteht für mich nur aus einem Selbstwert heraus. Nur wenn wir einen Selbstwert in uns haben und für uns empfinden, aus meiner Sicht, können wir überhaupt in eine Selbstbestimmtheit übergehen, weil wenn wir keinen eigenen Wert für uns wahrnehmen, weiß ich nicht, wie eine Selbstbestimmtheit entstehen kann. Also für mich wäre das etwas Inszeniertes, also Selbstbestimmtheit und Selbstbewusstsein. Zu mir haben zum Beispiel viele Menschen gesagt, boah, du bist schon immer sehr selbstbewusst gewesen. War ich nie. Ich hatte gar keinen Selbstwert, woher auch? Ich wurde ja gar nicht mit Wertschätzung behandelt, sondern mir wurde eher suggeriert, durch meine Noten zum Beispiel, durch die Folgen meines Entwicklungstraumas, dass ich eher dumm bin, auch wenn mir das nicht wortwörtlich so in meiner Familie zum Beispiel gesagt wurde, in meinem Freundeskreis damals wurde es mir sehr oft gesagt, aber meine Familie hat nie wortwörtlich, vor allem meine Eltern nicht, gesagt, dass ich dumm bin. Ganz im Gegenteil, die haben immer versucht, irgendwie zu helfen. Aber genau das suggeriert dir ja, dass etwas mit dir nicht richtig ist. Du bist dann das Problem. Ja, das heißt, daraus entsteht kein Selbstwert, daraus kann gar kein Selbstwert entstehen. Und deswegen hatte ich auch kein Selbstbewusstsein. Das war eine Überlebensstrategie, die ich hatte, die mich wahnsinnig viel Energie gekostet hat.
Eine Rolle, die du
Und
gespielt
dann, als ich ange. Bitte?
Eine Rolle, die du gespielt
Das
hast.
habe ich. Ja, das, total, ne? Aber die Sache ist, ich spiele keine Rolle und niemand auf dieser Welt spielt eine Rolle, sondern das sind unsere Überlebensstrategien. Das ist das, was unser Nervensystem damals machen musste, damit wir in der Bindung bleiben. Und ich habe dann eben, wenn ich nach Hause kam, ui, ist das Licht ausgegangen? Siehst du mich noch?
Ich sehe dich noch, ja.
Okay, sehr gut. Dass du da einfach, ja, jetzt hat's mich gerade hier rausgehauen. Jetzt ist ganz schön dunkel geworden hier. Magst du mich noch mal kurz zurückholen? Wo waren wir gerade?
Bei den Überlebensstrategien, dass keiner eine Rolle spielt, sondern dass das Leben Überlebensstrategien sind.
Genau, richtig, ne? Also, dass diese Überlebensstrategien eben aus dem Grund entstehen, dass unser Nervensystem, wie ich das schon gesagt habe, eine Aufgabe hat, unser Überleben zu sichern. Und deswegen haben wir diese Überlebensstrategien. Und ich sage jetzt einfach mal ein paar Beispiele von Lebensstrategien, damit man das auch versteht. Zum Beispiel das sogenannte People-Pleasing, ich nenne es lieber Fawn-Response, also diese Unterwerfungsreaktion, ist zum Beispiel eine dieser Überlebensstrategien. Ja, um in der Bindung zu bleiben. Wir machen immer alles und wir haben früher als Kind immer alles dafür getan, um in der Bindung zu unseren Bindungspersonen zu bleiben. Und das ist was sehr Entscheidendes, weil unser Nervensystem das dann so abgespeichert hat und gesagt, oh, das hat ja gut funktioniert, können wir super so machen. Machen wir das jetzt mal weiter. Weil unser Nervensystem nicht weiß, wie alt wir sind. Unser Nervensystem, so wie wir uns verhalten, kann sein, dass wir immer noch 4 Jahre alt sind. Und so laufen wir eben dann durch unser Leben. Und bei mir war das halt dann ein in den Raum gehen, den ganzen Raum einnehmen, generell so sehr extrovertiert zu sein und so. Und das war für mich meine Überlebensstrategie, um Menschen fern von meinem Kern zu halten. Auch eine sehr große Auffälligkeit vom Internatssyndrom. Also das ist auch so eine Strategie, die viele auf dem Internat auch haben. Also wenn man Menschen vom Internat kennenlernt, die früher auf dem Internat waren oder auch noch sind, hat man oft das Gefühl, dass die sehr offen sind, ne? Und auch sehr laut und so. Das ist aber eher eine Strategie, die Menschen von sich zu halten. Also dass Menschen da gar nicht so nah rangehen. Zum Beispiel, ne? Und ja, Überlebensstrategien sind auch nicht negativ zu assoziieren. Weil das ist auch so ein Thema, was mir immer wieder auffällt, dass das dann so negativ verbunden wird, ist es gar nicht. Es ist sogar etwas, was zu unserer Ressource werden kann. Zum Beispiel bei mir ist es mein Mut. Also ich brauchte diesen Mut dann irgendwie und bin dann damit durchgekommen. Und jetzt habe ich eben den Mut gehabt, da wirklich mit diesem großen Step rauszugehen, der mich eben jetzt auch dorthin geführt hat, wo ich jetzt bin. Das ist aber auch Teil meiner Überlebensstrategie. Die Überlebensstrategie, die aber dann transformiert wurde, die nicht mehr für unterschwelligen Hochstress sorgt und mir Energie nimmt, sondern die aus dem Unbewusstsein in das Bewusstsein gekommen ist und mir jetzt keine Last ist, sondern eine Stütze.
Also ich glaube, du hast da wirklich einen ganz tollen Einblick gegeben in deine Geschichte und auch in vor allem in das, wie du heute arbeitest und wie du Menschen begleitest. Mich würde es so zum Abschluss interessieren, wie siehst du das denn jetzt zurückblickend? Kannst du auch erkennen, dass es positive Aspekte gab bei dem, was du erlebt hast? Und hast du schon deinen Frieden damit gefunden?
Auf jeden Fall, also positive Aspekte. Einfach, ich bin ein Mensch. Ich glaube, dass der Lebensweg schon so sein soll, eben um diese Mission auch zu gehen. Weil wenn ich das alles nicht erlebt hätte, dann würde ich das ja jetzt nicht tun, was ich mache. Und ich bin auch prinzipiell ein Mensch, der Dinge nicht bereut. Und deswegen, also ich habe total meinen Frieden damit geschlossen, auch wenn das in den Medien manchmal auch ein bisschen falsch rüberkommt. Ich habe auch gar keinen Hass auf meine Familie und auch nicht auf meine Eltern, sondern eher vielmehr auch das Mitgefühl mit meinen Eltern, weil ich ja weiß, was die auch erlebt haben und es einfach damals nicht besser konnten. Und deswegen, also es ist für mich gar nicht, dass ich in irgendeinem Brass bin oder so, sondern Vielmehr, dass ich diesen Weg gehe und dass ich aus dem, was ich erlebt habe, andere Menschen begleiten kann, weil ich dort weiß, wovon ich spreche. Und aus dem Grund habe ich mich ja auch ausbilden lassen und bilde mich ja auch stetig weiter, weil ich eben, wenn du es so siehst, ein Fass aufmache, Menschen natürlich auch begleiten möchte. Weil nur ein Fass aufzumachen und dann den Menschen einfach dastehen zu lassen, wo er gerade ist, das sehe ich ein bisschen kritisch und ich sehe mich da vor allem auch als verantwortlich. Weil dadurch, dass ich die Dinge erlebt habe, kann ich eben sehr viel nachempfinden und es aber eben auch zurück in die Heilung bringen, indem, dass ich gelernt habe, was man machen kann, ne? Welche Selbstversorge man betreiben kann, welche Techniken möglich sind, den Menschen auch mal nahe zu bringen, wie wir eigentlich als Menschwesen überhaupt funktionieren. Ne? Das ist ja auch wichtig. Das sind ja auch, davon hatte ich ja ganz am Anfang gesprochen, das sind ja auch diese zwei Säulen, ne? Also einmal die Nervensystemarbeit, aber auch das Verständnis dafür zu entwickeln und das dann miteinander zu verbinden. Weil es ist einfach unheimlich wertvoll, das auch faktisch so belegen zu können, dass du sagst, okay, wir Menschen sind Bindungswesen, wir sind verletzliche Bindungswesen, wir sind keine harten Wesen, wir sind keine Kämpfer, wir sind auch keine fliehenden Wesen, sondern wir brauchen die Verbindung, wir brauchen die Menschen. Und wenn wir eben nicht in der Bindung mit Menschen sind, können wir nicht gesund sein, es funktioniert nicht. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben die Möglichkeit, dass man dann das aber auch anwenden kann. Wenn man zum Beispiel versteht, durch die dreieinige Hierarchie von Paul MacLean, einem sehr bekannten Hirnforscher, der entdeckt hat, dass wir drei Areale in unserem Gehirn haben, die aber unterschiedlich und zu unterschiedlichen Zeiten entwickelt wurden, dann versteht man, okay, es ist super wichtig, den Körper mit einzubeziehen und nicht wie in der Psychotherapie nur auf der kognitiven Ebene zu arbeiten, weil das Stammhirn der erstentwickelste Bereich ist, das limbische System, was für unsere Erinnerungen, Emotionen und unsere Gewohnheiten zuständig ist, der zweitentwickelste Bereich ist und der jüngst entwickelste Bereich eben erst der Verstand ist. Und diese Hierarchie besagt ja dann, dass wenn wir nur über den Verstand, also über Mindset versuchen, Dinge zu mentalisieren, funktioniert das nicht, weil das Stammhirn, was für Blutdruck, Atemfrequenz, und Herzfrequenz zuständig ist in erster Linie, das ist der, wenn du es so siehst, der König. Ja? Und wenn man die ganze Zeit versucht, das klingt jetzt ein bisschen krass, aber wenn der Hofknabe dem König was erzählen will, dann sagt der König, ja, okay, ist klar. Ne? Und deswegen erst einmal den Hirnstamm, das Stammhirn integrieren und dem Körper über die Nervensystemarbeit suggerieren, dass jetzt in diesem Moment alles okay ist. Und das über die Nervensystemarbeit. Das würde es jetzt alles ausufern, wenn ich das jetzt alles im Detail erklären würde. Und dann eben die nächste Instanz, dass dann eben die Erinnerungen auch besser funktionieren. Weil die Erinnerungen, wenn die Erinnerungen vor dem Verstand stehen, dann ist ja klar, dass da irgendwelche Fehlinformationen abgespeichert werden, wenn ein Ungleichgewicht da unten stattfindet. Das bedeutet, das nennt man ja dann in der Psychologie dann auch das Irrationale. Ne, also, dass man dann irgendwie Dinge in Erinnerung hat, die gar nicht so waren und dementsprechend aber der Körper dann handelt. Das heißt, wenn du die ganze Zeit in einem Kampf, das ist das, was ich auch meine mit diesem unterschwelligen Hochstress, wenn du das die ganze Zeit im Körper hast, dann suggeriert das ja deinem Verstand nicht, dass du gerade, dass alles okay ist, sondern eher, dass du in Gefahr bist. Ne? Also das geht ja alles einher. Und deswegen ist es wichtig, sowohl, und so nennt man das, und ich nenne das jetzt auch mal so, dass man das nochmal gehört hat, man nennt es ja die Bottom-up-Methode, also vom autonomen Nervensystem hoch in den Kopf, sprich vom Hirnstamm in den kognitiven Bereich, also in den Neokortex, in unserem Verstand und eben andersrum von dem Verstand in den Körper. Und das ist das, was ich meine, dass man auch den Menschen erklärt, wie wir als Menschwesen funktionieren. Dass man versteht, dass beides wichtig ist. Nicht nur das eine oder andere, sondern beides ist wichtig und das miteinander zu verbinden. Und das kann man in meinen Kursen lernen und auf der Reise mit mir. Und ich danke dir, dass du mir hier auch die Möglichkeit gibst, das vorzustellen, weil
Sehr
das
gerne.
wirklich echt sehr, sehr vielen Menschen helfen kann und mir sehr geholfen hat.
Ja, ich danke dir sehr, dass du uns da diesen Einblick gegeben hast und ja, dass du den
Gerne.
Prozess bereicherst.
Sehr, sehr gerne.
Und ich danke auch dir, dass du wieder mit dabei warst. Wir sehen uns im nächsten Interview. Bis dann.